Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Moin, 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 Leute. Moin an alle Fußball-Freshers. Vielen Dank für euren Support. Wir sind euch heftig dankbar für diesen ehrlichen, freshen Support. Also erstmal vielen Dank dafür. Wir haben uns mal, finde ich, ganz locker flockig überlegt, ein richtig cooles Thema. Wir werden euch mal den VfL Osnabrück, ein Traditionsverein, den viele kennen, der jetzt gerade aktuell in der zweiten Liga spielt, der hoffentlich in der Relegation erfolgreich ist, damit er auch in der zweiten Liga bleibt. Weil sonst heißt die neue Realität dritte Liga, aber auch das würden sie sehr, sehr gut meistern. Das ist ein guter Verein, der VfL Osnabrück, und den wollten wir mal anhand der Spielidee vorstellen. Und deswegen wird auch Felix locker und fresh beginnen, und er wird anhand von Daten, die er nachrecherchiert hat, euch ein bisschen ein paar Ableitungen erklären, die er euch jetzt mal näher vorstellen wird.
Ja, moin Leute. Wir haben das besprochen, dass wir dieses Format machen wollen, dass wir den VfL Osnabrück vorstellen wollen. Und ich bin ehrlich, ich habe die jetzt nicht unfassbar viel geguckt diese Saison. Ich weiß gar nicht warum, ich habe halt andere Spiele geguckt dann meistens. Oder wenn ich den VfL Osnabrück beobachtet habe, dann meistens eher den Gegner und nicht so viel auf Osnabrück geachtet. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mir helfen, ich gucke auf Daten. Da habe ich, mal Google angeschmissen und geguckt. Und da sind einige Daten bei rausgekommen. Logischerweise. Wer jetzt schon Sky-Kunde ist, der kennt diese neue Statistik Expected Goals. Das ist einfach nur von den Schüssen her gesehen überlegt, statistisch, wann, wie der Ball reingeht. Das ist schon nicht mehr die modernste Statistik in diesem Bereich, aber die war jetzt für mich zumindest auffindbar, und darum habe ich mal reinguckt. Und da war der VfL Osnabrück Platz 17 von 18. Ja, das sagt schon einiges. Die haben 35 Tore geschossen. Gedacht wäre oder errechnet war ein Expected Goal-Wert von 0,98 pro Spiel, Tore pro Spiel, was also maximal 34 Tore gewesen wären, und dementsprechend haben sie ein bisschen überperformt in dem Bereich. Das Ganze gibt es nochmal für die Gegentore, das sind die Expected Goals Against, da sind sie ein bisschen besser, Platz 15, weil sie nur in Anführungsstrichen 1,59 Tore, also rund 2 Tore pro Spiel kassieren sollten. Und sie haben das nicht geschafft, sie haben im Endeffekt 58 Tore in 34 Spielen kassiert, und eigentlich laut dieser Statistik hätten sie nur 54 kassieren sollen. Hat mir jetzt erstmal gezeigt, dass sie schon eher offensiv spielen, aber so richtig gut, finde ich, waren die Daten jetzt für mich nicht. Also, weil es ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, woran es jetzt liegt. Daraus kann man wenig in der Spielidee, aus der Spielidee ziehen. Dann habe ich mir angeguckt, wie oft schießen sie denn aufs Tor? Und das war, ich habe jetzt die Zahlen nicht, wie oft es jetzt war, weil das ist unten nicht greifbar, aber das war am zweitwenigsten. Ja, wer am zweitwenigsten trifft, schießt, der kann halt auch, also der muss schon sehr, sehr präzise schießen, damit es dann halt auch gut wird. Und da ist es so, dass nur jeder 10. Schuss ein Tor war. Auch nicht so optimal. Und ich habe mir grundsätzlich die Frage gestellt, spielen sie jetzt eher aus einer defensiven Haltung oder spielen sie aus einer defensiven Haltung, meint mit einem langen Ball auf den Stürmer, oder bauen sie das Spiel flach auf? Dann habe ich mir die Ballkontakte angeguckt. Platz 12, Mittelfeld, sagt nichts. Laufleistung sagt wenig. Und dann Topspeed habe ich geguckt. Die Spieler waren so, ja, in den Top 50 war einer beim Top Speed und was ich gesehen habe, waren relativ viele, die im Zentrum spielen, wo man eigentlich oft hört, dass es darum geht, mit Speed über die Außen zu kommen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, jetzt wollen wir mal einen Trainer fragen. Trainer, sag mal an.
Erstmal vielen Dank für deine Einleitung. Also du hast ja echt gute Daten rausgefiltert. Also du hast aber einen Punkt vollkommen recht. Eine Ableitung aus den Daten zu generieren, ist schon eine enorm anspruchsvolle Aufgabe. Fangen wir mal zunächst an. Der VfL Osnabrück ist meiner Meinung nach ein Verein, der ja letzte Saison die Klasse geschafft hat. Und das Jahr davor sind sie ja aufgestiegen. Also sind sie jetzt in der zweiten Saison zweite Liga. Und was man, finde ich, schon merkt, ist, dass sie in der ersten Saison aus einer sehr kompakten, aus einer sehr tief gestaffelten Haltung immer wieder probiert haben, Kontertore zu generieren. Da muss man aber auch sagen, sie haben teilweise auch ihre Pressinghöhe auch relativ weit auch oben gehabt. Also sie haben immer sehr variabel gespielt, was die Pressing-Art angeht. Also sie haben teilweise dann letzte Saison eher aus einer kompakten Abwehrhaltung gearbeitet gegen den Ball, aber auch teilweise situativ. Also da spricht man gerne vom situativen Angriffspressing. Das haben sie auch in gewissen Situationen gemacht. Und ich glaube, dann war das Ziel für diese Saison, vielleicht es zu schaffen, in der zweiten Saison einen anderen Stil zu implementieren. Und ich glaube, dann war das Ziel der Verantwortlichen, aus einem kompakten, aus einem Umschaltstil, vielleicht es zu schaffen, spielerisch mutiger, kreativer, also einen eher dominanten Ballbesitzfußball an den Tag zu legen. Und das haben sie auch probiert. Sie haben dann, finde ich auch, was man diese Saison sehr, sehr oft gemerkt hat, sie probieren natürlich sehr, sehr viel spielerisch zu lösen, ne? Also sie probieren auf jeden Fall so wenig wie möglich lange Bälle zu spielen. Das hat man Anfang der Saison sehr, sehr oft gemerkt. Da haben sie unglaublich viel probiert, aus dem Druck immer wieder mit spielerischen Lösungen zu arbeiten. Und sie haben immer wieder probiert, auch flach zu kombinieren. Was natürlich in der zweiten Liga, wo wir ja alle wissen, es ist eine sehr physische, sehr athletische Liga, Vereine, die unglaublich körperbetont spielen, die natürlich auch vorne zustellen, die gerne mal im 1 gegen 1 vorne zustellen. Und dadurch ist der Druck natürlich auch enorm hoch, alles spielerisch zu lösen. Und da hat man halt gemerkt, dass es in gewissen Situationen da vielleicht die Genauigkeit gefehlt hat. Und dementsprechend konnten die Gegner relativ vorne zustellen und den Ball relativ tief in der Hälfte von Osnabrück erobern und dementsprechend dann auch Tore machen. Meiner Meinung nach hat man sehr, sehr gut gemerkt, das war das Ziel, einen spielerischen, ballbesitzorientierten Stil zu implementieren.
Deswegen, da habe ich eine Frage zu, einmal kurz. Das finde ich so verwirrend. Ich erinnere mich in der Aufstiegssaison, da haben sie mit Alvarez gespielt, der wirklich wie so ein Prellbock die Bälle vorne festgemacht hat und dann auf die Außen gespielt hat. Wie kommt so ein Club jetzt auf die Idee, wir sind jetzt ein gestandener Zweitligist, wir müssen mehr spielerisch tun?
Das ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach war die Idee eigentlich vollkommen richtig. Du hast in der ersten Saison natürlich, ich sag mal, das Privileg als Aufsteiger, dass du natürlich als klarer Absteiger giltst. Ne, medial und auch von den ganzen Experten wird das ja auch immer wieder gerne formuliert. Dementsprechend war es auch für die Verantwortlichen und auch für die Leute da auch großes Kompliment an Tiun, der meiner Meinung nach auch mit seiner sehr motivierenden, sehr kommunikativen Art auch die Mannschaft dazu gecoacht hat, auch immer wieder diese bedingungslose Leidenschaft gegen den Ball an den Tag zu legen. Das heißt, es war auch relativ gut möglich, diesen abwartenden Stil an den Tag zu legen. So. Jetzt bist du aber eine Saison in der zweiten Liga und probierst natürlich dich auch zu hinterfragen, was könnte der nächste Step sein? Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Verantwortliche da sicherlich auch an anderen Beispielen, also wenn man mal überlegt, auch zum Beispiel ein Verein wie Wien Wiesbaden, die ja auch mit Osnabrück aufgestiegen sind, die aber mit ihrem Stil, den sie in der dritten Liga gespielt haben, diesen Hochanlaufen, permanent Druck ausüben, viele Bälle zu erobern, abgestiegen sind. Und wahrscheinlich haben dann die Verantwortlichen daraus eine Ableitung generiert, gesagt, okay, wir brauchen einen flexibleren Spielstil, einen neuen Spielstil. Und dann war die Übersetzung, okay, Tune hat den Verein dann gewechselt, ist ja dann zum HSV gewechselt, und dann haben sie die Trainerstelle neu installiert. Und sie haben sich dann für Grote entschieden, der von Bremen 2 kam, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Trainer, denn er unglaublich gute Ansprache hat und der auch kommunikativ die Mannschaft sehr, sehr gut gecoacht hat und hat dann gesagt, okay, jetzt ist der nächste Step, dass wir einen spielerischen, kreativen Ballbesitzstil implementieren. So. Und dann war es ja so, dass dann im Laufe der Zeit, da muss man natürlich auch sagen, das Matchglück hat gefehlt, sie hatten natürlich auch Verletzungspech, viele Leistungsträger sind auch relativ lange ausgefallen und haben sich dann für den Schritt entschieden, den Trainer nochmal zu wechseln. Und haben dann Feldhoff installiert, der selbst auch Spieler war in Osnabrück, der dann aber wiederum probiert hat, auf den Grundlagen, die Grote meiner Meinung nach sehr, sehr gut implementiert hat, also diese spielerische Linie, wieder probiert hat, wieder zu modifizieren, anzupassen. Und deswegen ist meiner Meinung nach der VfL Osnabrück ein Beispiel dafür, dass sie probiert haben, einen sehr variablen und sehr mutigen Fußball anzubieten.
Das stimmt auf jeden Fall. Wobei, gerade wenn ich mal zurückdenke, wie die beiden Aufsteiger agiert haben, die jetzt direkt auch wieder abgestiegen sind. Das sind Braunschweig und Würzburg gewesen. Der andere hat in der Relegation gleich gewonnen gehabt, beziehungsweise der Drittligist hat verloren, oder?
Der Drittligist, Ingolstadt spielt ja...
Ja, die spielen jetzt genau, nochmal. Da ist mir aufgefallen, dass diese beiden Clubs mit einer unfassbaren Arroganz aufgestiegen sind. Also wirklich unfassbar. Und wir wollen ja nicht über die reden, aber wenn die schon so arrogant sind, dann kann man doch als VfL Osnabrück sagen, na gut, wir sind das kleine Osnabrück, wir sind hier ein kleines Städtchen hier im Norden von Deutschland, lass uns doch unseren Stil weiterprägen. Ich glaube, die hatten folgendes Problem und da will ich mal auf den Kader kurz eingehen. Ich weiß nicht, ob sie Alvarez loswerden wollten, auf alle Fälle war er dann nicht mehr da. Er ist noch nicht mehr der Jüngste, das heißt, es war klar, langfristig muss dann ein Umbruch her. Und dann zu überlegen, wie sie jetzt den nächsten Step machen, war dann halt schon, das, was da war, war schon nicht mehr möglich mit dem langen Ball. Auch wenn sie dann mit Santos einen Ersatz geholt haben, aber der interpretiert es komplett anders. Dem würde ich sagen, da bräuchte er einen zweiten, eine hängende Spitze, vielleicht einen hohen Zehner, damit das mit ihm dann funktioniert. Und dementsprechend bin ich eher so, denke ich mir so, vielleicht da einen anderen Spiel, hätte ein anderer Stürmer vielleicht mehr Sinn gemacht, als jetzt Santos zu verpflichten.
Also meiner Meinung nach das beste Beispiel, um vielleicht mal die Entwicklung, die der VfL Osnabrück taktisch gemacht hat, vielleicht mal an einem Beispiel mal zu erklären. Für mich das beste Beispiel war das Spiel VfL Osnabrück gegen den VfL Bochum. Da hat in der ersten Halbzeit der VfL Bochum das Spiel in allen Belangen dominiert. Sie hatten viele Torchancen, sie haben enorm viel Druck gemacht. Osnabrück kam kaum aus der eigenen Hälfte raus, hatte immer wieder Probleme, sich spielerisch zu befreien. VfL Bochum hat immer wieder gut die Seite gewechselt, hat immer wieder den Gegner bewegt, hat immer wieder auch kreative Lösungen gefunden. Was ich aber dann beachtenswert finde, und da finde ich, merkt man eigentlich das Potenzial, was der VfL Osnabrück meiner Meinung nach auch taktisch hat. Und da kann man sicherlich sehr, sehr viel auch machen. War denn die zweite Halbzeit, wie sie da aufgetreten sind? Das ist unglaublich. Sie haben eine unglaubliche Dominanz an den Tag angelegt. Sie haben unglaublich den Ball laufen lassen. Sie haben ein unglaublich gutes Passtempo. Sie haben es immer wieder geschafft, dass der VfL Bochum sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte und wenn nur unkontrolliert lange Bälle spielen musste. Und wir wissen alle, das ist halt dann nicht einfach zu verteidigen, wenn der Gegner so viel Druck macht. Natürlich lagen sie zurück, sie lagen 0-2 zurück. In dem Spiel, sie haben dann das 1-2 gemacht und meiner Meinung nach hatten sie so viele Torchancen. Ich glaube, da ist auch so eine Kleinigkeit, die der VfL Osnabrück auf jeden Fall verbessern kann, ist vielleicht nochmal so diese letzte Präzision, diese letzte Genauigkeit im letzten Drittel, weil sie unglaublich viele Torchancen herausgespielt haben gegen den VfL Bochum. Sie haben immer wieder auch geschafft, Bälle gut zu erobern, immer wieder auch das Tempo zu variieren. Also das hat man auch gemerkt und es war auch ein sehr, sehr enges Spiel. Und der VfL Bochum hat am Ende meiner Meinung nach auch sehr glücklich gewonnen, das Spiel. Und das hat für mich gezeigt, eigentlich, was für ein Potenzial der VfL Osnabrück eigentlich auch hat, wenn sie diesen dominanten, diesen mutigen, diesen sehr kreativen Ballbesitz anbieten, weil sie in der zweiten Halbzeit genau das gemacht haben, was sie sich, glaube ich, auch vorgestellt haben, die ganze Saison. Vorne zustellen, Druck auf den Ball, Zweikämpfe gewinnen, eng in den Duellen zu sein und es immer wieder zu schaffen, auch Druck auf den Ball zu bekommen und immer wieder auch spielerische Lösungen anzubieten. Und was ich da sehr, sehr faszinierend fand, war ja auch, wenn man sich überlegt, der VfL Bochum hat ja auch unglaublich gute Mittelfeldspieler. Aber sie haben es immer wieder geschafft, dass diese Mittelfeldspieler, wie zum Beispiel Lucia oder wie auch im Tesche zum Beispiel, es immer wieder nur als Lösung hatten, den Ball nochmal zurückzuspielen, weil einfach alles so gut zugestellt war, weil die Passwege optimal zugestellt waren. Und das war einfach dieses Spiel eigentlich sinnbildlich, was der VfL Osnabrück eigentlich für ein Potenzial hat. Und es gab einfach viele Faktoren, wie zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, dass sie unglückliche Spielverläufe hatten. Also sie haben viele Spiele sehr, sehr knapp verloren. Sie hatten ja auch jetzt diese Saison dieses Phänomen, dass sie sehr, sehr viele Heimspiele verloren haben. Da kommt ja auch noch so eine tiefenpsychologische Komponente dazu, also so eine sehr mentale Situation. Und man muss natürlich auch sagen, wie du schon gerade richtig meintest, sie haben zusätzlich ja auch noch Agu verloren und Haya. Das darf man auch nicht außer Acht verlieren. Ne? Ein Haya, der ein Leistungsträger
war. Lass uns mal nicht jetzt zu sehr auf den Kader raufgehen, weil das ist jetzt, finde ich, jetzt gerade nicht so spannend. Also normalerweise schon, aber lass uns mal ins Taktische reingehen. Wie wäre es denn, wenn wir hier mal uns das Whiteboard öffnen und du erklärst mal ein bisschen was hier. Und ich zeichne mal ein. Was haben sie gemacht? Wie haben sie es geschafft, gegen Bochum in der zweiten Halbzeit zu performen?
Ja, also gegen Bochum ganz klar, natürlich, sie lagen in Rückstand. Sie haben dementsprechend die Abwehrreihe sehr, sehr hoch geschoben. Also sie hatten dadurch die Möglichkeit, also um nochmal grundlegend zu erklären, das ist ja hier die Mittellinie, logischerweise. Und sie haben kurz hinter der Mittellinie, war die letzte
also Abwehrreihe. Warte, wir haben hier einmal kurz, wir haben hier, Osnabrück spielt hier jetzt mal als Beispiel von hier nach da. Mhm. So. Gut. Dann stand die Abwehrreihe stand wo?
Ungefähr ein bisschen hinter der Mittellinie.
Also
dass sie immer noch auf Abseitsfalle spielen können. Aber
hier ungefähr?
Ein bisschen weiter hinten, Ja, beziehungsweise, ja, da
ungefähr. War es eine Viererkette oder war es eine Dreierkette?
Sie haben gegen den VfL Bochum, sie haben da variiert. Also sie haben viel aus dem Dreieraufbau agiert, sie haben viel aus dem Viereraufbau agiert. Also deswegen, das kann man nie konkret sagen, weil, wie wir es ja schon, um nochmal kurz zu sagen, es ist ja immer sehr fließend. Deswegen kann man nicht immer konkret genau sagen, die waren jetzt in dem Dreieraufbau positioniert oder sie waren im Viereraufbau positioniert, weil es ist sehr, sehr variabel. Aber der entscheidende Punkt war, dass sie, wie ich schon gerade erwähnt habe, sie haben sehr, sehr hoch verteidigt. So.
Okay, und was hatten sie denn für eine Formation und und gleich können wir auch mal darauf eingehen, was der VfL Bochum dagegen gesetzt hat.
Ja, also der VfL Osnabrück hat teilweise aus einer Dreierkette, aus einem 3-4-3 oder aus einem 3-4-2-1 oder aus einem 3-5-2 agiert. Oder sie haben halt aus einem 4-3-3 oder 4-2-3-1. Also sie haben sehr, sehr variabel gespielt. Und das hat mich enorm fasziniert, dass eine Mannschaft unglaublich viele Systeme spielen kann. Und das spricht für mich eigentlich auch, was für ein unglaubliches Potenzial der VfL Osnabrück auch hat. Und auch welche Spielintelligenz die Spieler auch haben. Weil sie es immer wieder geschafft haben, in den Systemen zu wechseln.
Und wie sind sie nach vorne gekommen? Also jetzt stehen sie ja schon vorne, das ist ja schon mal gut. Also haben sie theoretisch, ich prognostiziere mal, ich habe das Spiel nicht geguckt, sie haben mit Kühn haben sie jemanden, der relativ gut einen weiten Abschlag machen kann, der dann auch noch im Auslandet und dann kannst du da vorne zustellen. Haben sie das gemacht?
Richtig, genau. Sie haben vorne zugestellt. Sie haben meiner Meinung nach auch, was sie sehr, sehr gut gemacht haben, waren auch die Standardsituationen, ne? Zum Beispiel über Kerk, der unglaublich gute Standards spielt. Das war auch für Bochum sehr, sehr schwer zu verteidigen. Sie haben meiner Meinung nach auch ein unglaublich gutes Einlaufverhalten bei den offensiven Standards gehabt, weil ein Beermann und ein Trapp sind sehr, sehr schwer zu verteidigen, wenn die mit Speed kommen, also wenn sie mit hohem Tempo in die Standardsituation reinlaufen. Und das war halt die Komponente. Also es waren die Komponenten einmal, dass sie in den Standardsituationen unglaublich gut waren. Sie haben die Bälle höher erobert. Sie haben viel in den Systemen gewechselt in der zweiten Halbzeit. Also deswegen kann man jetzt nicht konkret sagen, sie haben das System oder das System gespielt, sondern sie haben sehr variabel gespielt. Und der entscheidende Punkt, und das hat mir gefallen, sie waren einfach unglaublich zweikampfstark. Also sie haben in der zweiten Halbzeit enorm viele Zweikämpfe gewonnen. Und dadurch konnten sie natürlich auch die Bälle sehr, sehr gut erobern. Und der entscheidende Punkt war, sie haben viel steil Klatsch gespielt. Also sie haben es immer wieder geschafft, auch Tiefe zu generieren. Und dann war natürlich auch ein entscheidender Punkt jetzt bezogen auf die zweite Halbzeit. Man hatte das Gefühl, sie hatten eine ganz andere Haltung zum Spiel. Also sie haben sich viel, viel mehr getraut. Sie waren viel, viel mutiger, die Spieler. Sie haben auch probiert, viel, viel mehr Risikopässe zu spielen. Und das sind für mich dann auch Indizien, dass die Ansprache in der Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das hat, finde ich, verdeutlicht das Spiel, was für ein Potenzial sie an den Tag legen können.
Hat Bochum da ein 4-3-3 gespielt an dem Spieltag?
Sie haben ein 4-3-3 gespielt, aber mit einem Mix aus einem 4-2-3-1.
Ja, also gut, sie aber haben dann nur mal so zur Erkenntnis, wie ich das gesehen habe. Die haben wahrscheinlich, Osnabrück hat dann 1-gegen-1 gespielt und dann sieht man hier die Viererkette hinten und dann davor halt das Dreieck und dann hier die 3-1-gegen-1.
Richtig, ja, genau. Also ja, vollkommen richtig. Dann finde ich auch, da können wir auch nochmal darauf eingehen, das sind ja zwei Matches, die wir beide uns angeschaut haben. Das war ja einmal das Spiel gegen den HSV. So, da hat ja der VfL Osnabrück meiner Meinung nach sehr, sehr clevere Entscheidungen getroffen. Zunächst einmal haben sie mit dem Ball aus einem 4-4-2 gespielt.
Warte, das machen wir doch gerade nochmal neu. Das können wir doch hier nochmal aufmalen, oder nicht?
Richtig. Da wir das Spielfeld schon haben, dann.
Wir haben mal relativ tief gespielt, ist das richtig?
Ja, sie haben ein bisschen abwartender gespielt. Und
welches System hattest du denen jetzt attestiert?
Es war wirklich ein Mix aus einem 4-4-2 und einem 4-4-1-1. Also punktuell war Kerk auf Höhe mit Santos gegen den Ball, also dass es ein 4-4-2 wird. Aber teilweise war es auch so, dass Kerk eher drumherum
Da ist mir was Folgendes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Das war eigentlich ein 4-1-4-1. Aber ja, der Sechser, beziehungsweise der Achter, wenn HSV übers Zentrum aufgebaut hat, dann war es ein 4-1-4-1. Und wenn HSV dann rübergespielt hat, weil sie ja, da war ja dann zugestellt, ist dann der Sechser nach vorne gerutscht. Beziehungsweise der Achter. Ja,
genau, ist richtig, ja. Vollkommen richtig bewertet. Und was ganz interessant war, fand ich, in dem Spiel waren verschiedene Komponenten auf taktischer Ebene. Der erste Punkt war, sie haben gegen den Ball einem 4-4-2 agiert. Sie haben auch da wieder sehr situativ, auch mal im Angriffspressing. Also sie hatten bestimmte Auslöser. Das war, wenn Ulreich den Ball hatte oder wenn die Innenverteidiger aufgebaut haben oder wenn der Sechser sich zwischen die beiden Innenverteidiger gefallen hat, war es immer der Auslöser, okay, jetzt können alle zupacken, jetzt können sie hoch anlaufen. Und sonst im Großen und Ganzen haben sie sehr abwartend agiert. Aber das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Sie waren aktiv in den Zweikämpfen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und das finde ich, haben sie gut gemacht in dem Spiel. Also sie haben natürlich kompakt verteidigt. Sie haben auch tiefer verteidigt. Sie haben dadurch dem HSV wenig Halbräume angeboten. Also Halbräume sind immer die Räume zwischen den einzelnen zwei Positionen. Also hier zum Beispiel ist ein Halbraum zwischen Santos und Kerk. Oder es ist ein Halbraum zwischen Reis und Taffertshofer, jetzt bezogen auf die zwei Sechser. Oder es ist der Raum.
Du siehst hier einen Halbraum.
Genau, da ist ein Halbraum. Genauso ist ein Halbraum zwischen Reis und Pfaffertshofer und dann auch zwischen Multaub, der rechts außen gespielt hat, und Reis und genauso zwischen Amenido und dem anderen Sechser Pfaffertshofer. So, jetzt ist interessant, dadurch, dass sie sehr, sehr tief verteidigt haben, sind die Halbräume natürlich sehr, sehr eng. Das heißt, der HSV kann nur mit einer hohen Passpräzision oder mit einem sehr hohen Passtempo in diese Räume reinkommen. Und dadurch, dass sie sehr tief verteidigt haben und die Abstände sehr, sehr gering waren zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, war es für den HSV sehr, sehr schwierig, in diese Halbräume zu kommen und sich in diese Halbräume zu kombinieren. Das war die erste Komponente. Die zweite Komponente, die Osnabrück sehr, sehr gut gemacht hat, war nach Balleroberung. Also wenn sie in diesem sehr, sehr tiefen Raum, da wo sie den Ball erobert haben, haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr schnell und vertikal gespielt. Da hat man gemerkt, dass sie immer wieder dann es geschafft haben, dass Reis zum Beispiel den Ball gut transportiert hat, also den Ball gut zu Kerk positioniert hat. Und Kerk hat es immer wieder geschafft, zwischen die Schnittstellen zu spielen. Also sprich Amenido und auch Multaub, die im Antritt sehr, sehr gut sind, immer wieder in Aktion zu bekommen. Und dahingehend, bestes Beispiel war ja auch das zweite Tor nach Balleroberung, wie sie es da geschafft haben, schnell und vertikal die Kontersituation auszuspielen. Und dann war die entscheidende Komponente, glaube ich, einfach, sie haben einfach mehr Zweikämpfe gewonnen. Das hat man gemerkt. Sie waren unglaublich aktiv in den Zweikämpfen. Sie haben viele Zweikämpfe auch gewonnen und konnten dadurch natürlich auch es immer wieder schaffen, den Ball auch viel, viel schneller zu erobern. Und
haben sie einfach gut gemacht. Ich muss sagen, defensiv war ich ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht hast du da eine Ahnung. Aber Beermann hat sich ständig irgendwie rausglocken lassen und hinter ihm ist immer wieder irgendwie Raum aufgekommen, wo ich mir so dachte, das könnte man besser nutzen, HSV. Aber HSV hat es halt nicht genutzt. Hast du das auch gesehen und woran glaubst du, lag das?
Ja, das ist ganz interessant, was dir aufgefallen ist. Klar, es ist ja so, dass Osnabrück natürlich, wenn möglich, alles spielerisch löst, in den meisten Fällen aus einem Dreieraufbau, aber teilweise auch aus einem Viereraufbau. Das ist dann so, dass zum Beispiel Reis oder Pfaffertshofer sich eher seitlich fallen lassen. Also dass sie dann eher variabel aus einem Dreier- oder Viereraufbau Spielsituationen auflösen wollen oder den Spielaufbau gestalten wollen. Und dann ist es ja so, dass zum Beispiel der HSV sehr, sehr viel es probiert hat, sie nach außen zu lenken. Ne? Der HSV probiert dann über Meissner zum Beispiel und Terodde immer sehr seitlich anzulaufen und dann dadurch Osnabrück nach außen zu lenken. Und dann am Beispiel war es dann so, dass dann zum Beispiel Trapp und Beermann natürlich dann im Deckungsschattenraum anbieten. Aber meiner Meinung nach muss man eigentlich Beermann und Trapp dahingehend loben, dass sie es trotzdem meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschafft haben, immer wieder die erste Pressinglinie vom HSV durch ihre sehr guten langen Bälle auch zu überspielen. Weil meiner Meinung nach sind da alle im Team gefordert. Das heißt, hier wären zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach, entscheidend, die man machen könnte. Es ist der erste Punkt. Zum Beispiel könnte sich ja theoretisch der Sechser
mal zwischen...
Sagen wir mal zum Beispiel hier Reis, der Sechser, könnte sich zum Beispiel... Oder Pfaffertshofer, das spielt ja in dem Sinne jetzt primär keine Rolle... Der könnte sich ja zwischen die Innenverteidiger fallen im Spielaufbau, was sie ja auch machen, was sie auch punktuell gemacht haben, weil dadurch ist es dann für den HSV sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Man sagt, das ist so eine Art Quarterback-Prinzip. Das heißt, der Sechser lässt sich dann zwischen die zwei Innenverteidiger, also zwischen Trapp und Beermann, fallen. Dadurch hat der HSV zwei Möglichkeiten. Sie verteidigen außen, also sie lenken ihr Pressing nach außen, dass sie dann zum Beispiel die zwei Außenverteidiger, in dem Fall war es ja einmal Wolze und Adjani, dass sie die probieren zuzustellen, dass dann dadurch hier ein relativ großer Raum entsteht, den sie dann erobern können, also diesen Raum kontrollieren. Aber das ist gar nicht so einfach. So. Natürlich hätte der HSV auch so vollkommen richtig den Deckungsschatten dahinter nutzen können. Aber auf der anderen Seite hätte natürlich auch Kühn, der ja auch ein sehr mitspielender Torhüter ist, hätte immer wieder reagieren können. So, dementsprechend glaube ich, finde ich das vollkommen lobenswert, dass Osnabrück probiert, da immer alles spielerisch zu lösen. Sie können meiner Meinung nach sicherlich noch mehr Diagonalbälle nach außen spielen. Also sie spielen sehr, sehr viele lange Bälle zentral. Auf Santos natürlich, der dann probiert, die Bälle festzumachen. Aber ich glaube, sie können noch mehr diagonale Bälle auf die Seiten hin bekommen. Also sprich, dass sie vielleicht mal einen Diagonalball zu Multaub oder mal einen Diagonalball öfters zu Amenido einbauen. Aber nochmal ein Punkt noch, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut ist, ist, dass sie mutig probieren, über Trapp oder über Wehrmann auch aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach auch lobenswert.
Was ich beeindruckend fand, war dieses geile Kurzpassspiel auf den Flügeln auf dem Weg nach vorne.
Ja. Ja.
Das war echt, also, kann man so machen, macht Spaß.
Ja, also was ich bei Osnabrück da nochmal sehr, sehr faszinierend fand, war, wie konstant sie es geschafft haben, Passdreiecke über außen zu bilden. Sie haben es immer geschafft, das könntest du ja vielleicht auch nochmal einmal kurz einzeichnen. Es war immer so, dass Wolze sich offensiv eingeschaltet hat, Amenido natürlich die Außenposition probiert hat zu halten, ist aber immer ein Sechser mit sich angeboten hat über außen. Also sie haben es immer geschafft, Passdreiecke über außen zu bilden. Und das fand ich überragend. Also,
das hier ist jetzt ein Passdreieck einmal kurz.
Genau.
Und das ist, war halt auch mal hier halt in der Offensive auch oft sichtbar, wodurch sie sich halt sehr geil mit Kurzpass und Doppelpass nach vorne kombinieren konnten. Genau.
Und auf der anderen Seite halt dann über Adjani oder dann, wenn das jetzt hier Reis ist und dann Multaub, die es auch immer wieder geschafft haben, auch über die andere Außenposition, da immer wieder Passdreiecke zu bilden. Und was ich sehr, sehr gut fand, war immer wieder, dass die Außenverteidiger, also Beispiel Wolze und Adjani, es immer wieder geschafft haben, auch auf die Grundlinie durchzubrechen. Also die auch eigentlich, finde ich, bewiesen haben, dass sie unglaublich gute Flanken in die Box hinbekommen. Und davon finde ich, das erste Tor ist ja das perfekte Beispiel, wo sie ein Passdreieck gebildet haben. Geiler Ball kommt über außen, Wolze nimmt den Ball super an, erkennt, okay, Santos ist in der Box, Santos bewegt sich sehr, sehr gut in der Deckungslinie, also zwischen den zwei Innenverteidigern beim HSV und schafft halt dann mit seiner Wucht diesen guten Flankenball von Wolze dann halt auch zu verwerten. Und dementsprechend war das erste Tor ja ein Paradebeispiel dafür, wie sinnvoll es Osnabrück geschafft hat, Passdreiecke nicht nur zu bilden, sondern daraus auch Resultate zu generieren. Und das beste Beispiel war halt das erste Tor, wie sie das gemacht haben.
Brauchen wir noch das Feld jetzt?
Nee, ich glaube, das Feld brauchen wir nicht mehr.
Dann mache ich mal hier stoppen. Und dann, ja, da haben wir das doch gut analysiert, oder nicht?
Richtig, also meiner Meinung nach haben wir, finde ich, gute Einblicke gegeben, was Osnabrück meiner Meinung nach sehr, sehr gut macht, wo sie sich vielleicht nochmal verbessern können, vielleicht nochmal ein, zwei Punkte von mir. Also wo Osnabrück sich auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, ist, dass sie vielleicht noch ein Tick mutiger werden im letzten Drittel, dass sie vielleicht noch, wie gesagt, schon mal noch mehr Diagonalbälle einbauen, vielleicht nochmal auch vielleicht noch mehr Chipbälle auf die letzte Reihe, dass sie sich da nochmal, dass sie noch mehr da anbieten. Und sonst finde ich, ist eigentlich Osnabrück taktisch und spielerisch auf einem guten Weg. Die machen das echt super. Die sollen da echt dranbleiben, wie du schon meintest, mit ihrem Kurzpassspiel. Und was mich auch fasziniert hat, war einfach immer wieder diese Qualität einfach der Flanken. Also es ist immer wieder geschafft haben, diese Flanken richtig schön in die Box reinzuspielen. Also da sollen die dranbleiben. Und sonst einfach den Weg, den sie jetzt formuliert haben Anfang der Saison, den sollten die meiner Meinung nach unabhängig von der Liga auch durchziehen. Und dann werden sie auch meiner Meinung nach auch erfolgreich sein.
Jo Leute, das war es jetzt mal mit Osnabrück Spielidee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann freue ich mich, wenn ihr auch die nächsten Videos euch wieder anguckt. Wird vielleicht noch ein paar Mal über den VfL Osnabrück gehen.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.